Die Antike als solche gibt es ja gar nicht. Die gibt es ja nur dadurch, dass wir uns immer wieder mit diesen Quellen, literarischen, materiellen Hinterlassenschaften befassen.
Ihr hört Geister, den Philosophie-Podcast von mir, Christian Eichler. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind ja gerade in der griechischen Antike. Und wisst ihr, worüber man in Philosophiegeschichten, wenn wir uns in dieser Zeit bewegen, irgendwie nie redet? Über Sparta. Dabei ist Sparta ja für unser Bild vom antiken Griechenland total wichtig. Also wir haben natürlich ein bisschen zum Beispiel in der letzten Folge darüber geredet. Da ging es ja um Thukydides. Und der hat ja quasi als erster politischer Realist ja dieses große Werk geschrieben, Geschichte des Peloponnesischen Krieges. Und das war ja der große Krieg zwischen Athen und Sparta. Also Sparta ploppt natürlich immer mal so ein bisschen auf. Aber irgendwie kennen wir, habe ich das Gefühl, nicht so richtig spartanische Denker oder Philosophen. Und andererseits wiederum scheint Sparta als Symbol erstaunlich langlebig zu sein. Also erstmal haben wir das ja immer noch im Wortschatz, spartanisch, bei dem ja einerseits so karg und ärmlich, aber auch gleichzeitig so ein bisschen pragmatisch und potent irgendwie so mitschwingt. Und dann ist die Popkultur und die politische Ideologie natürlich durchwirkt mit Sparta-Bildern. Also einerseits haben wir natürlich diesen Film und, weiß ich nicht, ironischerweise oder seltsamerweise das bekannteste Bild, das die meisten Menschen zu Sparta im Kopf haben, ist König Leonidas, der diesen Boten in dieses Loch reintritt. Aber zum Beispiel in der Videospielserie God of War spielt man auch einen Spartaner oder in der Videospielserie Halo gibt es in der Zukunft dann auch so eine Gruppe von Kriegern, die Spartaner heißen. Und ich habe nochmal in das Spiel Assassin's Creed Odyssey neulich reingeguckt und da lernt man auch diesen Spartan Kick zum Beispiel als erste Attacke. Das ist natürlich alles ein bisschen witzig, aber andererseits ist auch gar nicht witzig, wie Sparta in instrumentalisiert wurde. Also wir haben das ja nicht nur bei Hitler und den Deutschen im Dritten Reich, sondern auch heutzutage bei der Neuen Rechten. Und um da mal so ein bisschen dieses Wirrwarr zu entwirren, habe ich Christopher Degelmann gefragt, ob er mit mir mal über Sparta reden möchte. Und ich freue mich jetzt sehr, dass Sie da sind. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag. Vielen Dank für die Möglichkeit.
Ja, Sie sind Historiker. Sie forschen an der HU Berlin zu Sparta. Wie ist das denn bei Ihnen erstmal überhaupt gekommen, dieses Interesse an diesem Themenfeld?
Also Sparta ist ein Klassiker der althistorischen Forschung, mit dem ich mich natürlich in Forschung und vor allem auch in der Lehre sehr viel auseinandergesetzt habe. Aber das allererste Mal, dass ich mich wirklich vertieft habe, abgesehen von einem Proseminar, das ich als Student noch belegt habe, war im Rahmen meiner Disputatio. Also Disputatio für meine Promotion. Da musste ich verschiedene Themen wählen, die nichts mit meiner Dissertation zu tun hatten. Und dachte, ah, Sparta könnte ein gutes Feld sein. Da gibt es ein eng umrissenes Quellenkorpus, weil es eben nicht so viele Informationen dazu gibt. Also zumindest im Vergleich zu Athen etwa. Und gleichzeitig sind die Forschungsthemen auch irgendwie doch immer wieder dieselben, weil es doch so seit Jahrhunderten, Jahrtausenden wahrscheinlich jetzt doch schon eine gewisse Faszination ausübt, wo wir immer wieder an denselben Punkten angreifen. Und das würde ich sagen, das ist ein, ja, wie lange ist die Promotion her? Oh Gott, ja, 10 Jahre.
Und was waren dann Fragen, die Sie zuerst dann selber in Ihrer Forschung interessiert haben?
Ja, das spartanische sogenannte Staatswesen, ich würde den Staatsbegriff weitgehend vermeiden wollen, weil das ein Anachronismus ist. Aber bleiben wir erstmal dabei. Das war schon faszinierend, weil es in der Antike gewissermaßen einzigartig ist. Doppelkönigtum zum Beispiel oder eine versklavte Bevölkerungsschicht, sogenannte Heloten. Auch das ist einzigartig, mit eben auch einem Gebiet. 50% der Landmasse sozusagen Spartas Messenien, das durch Fremdherrschaft bestimmt wird, spartanische Fremdherrschaft, auch das ganz besonders. Ja, und dieses Militarisierungsimago, das man immer wieder vorgeführt bekommt, dem wollte ich mal so ein bisschen auf den Grund gehen und habe mich gefragt, woher stammt das? Was davon ist einigermaßen akkurat, was ist ein Näherungswert und was ist vielleicht eben auch ja, historisches Zerrbild.
Ja, Zerrbild, das ist ein ganz guter Begriff. Ich finde das ganz interessant, dass wir, wenn man so auf die griechische Antike guckt, also gibt es natürlich verschiedene Kriege, aber dass man immer so drei verschiedene im Kopf hat vielleicht, und die haben alle so einen diffusen anderen, ist mir jetzt aufgefallen. Also erstmal ist ja gerade Christopher Nolans Die Odyssee im Kino und da geht es ja um die Griechen gegen Troja und da ist ja auch immer so die Frage, was war das eigentlich Troja und wo war das und so weiter und so fort und das ist ja auch ein mythischer Krieg und teilweise zumindest, oder das auch, gibt es auch viele Forschungsfragen dran und dann haben wir ja andererseits den Krieg der Griechen gegen die Perser und da haben wir ja diese bekannte Episode, die dann in dem Film und der Graphic Novel 300 ja dann auch nochmal so verklärt wurde, aber nicht nur da. Und da haben wir ja eben das antike Persien so als diese Gegenfigur. Und da haben wir hier im Podcast auch schon mal drüber geredet, als wir über Iran in der Antike gesprochen haben. Und da haben wir witzigerweise in der Folge auch schon mal über 300 natürlich gesprochen, weil es da ja auch viel Kritik daran gibt, wie es Xerxes und so weiter, wie ist das da alles dargestellt. Und dann haben wir, ich habe ihn gerade jetzt auch nochmal angesprochen, den Peloponnesischen Krieg, wo wir dann Sparta, die ursprünglich ja die verbündet waren mal mit den Athenern, dann auf einmal gibt es ja diesen Krieg, der dann entsteht und da haben wir auch wieder jetzt dieses große andere Sparta, um das sich so viele verschiedene Mythen ranken. Ist das so, dass wir quasi einfach ganz viele Quellen aus Athen haben und dadurch immer diese großen anderen haben? Und bei Sparta ist es eben auch so, dass wir einfach nicht so viel wissen, wie es da wirklich war?
Ja, das würde ich insgesamt bejahen. Also würde man vielleicht bei dem sogenannten Persischen Kriegen und dem Peloponnesischen Krieg bleiben, weil da Sparta eben eine größere Rolle spielt. Da sind es im Wesentlichen athenische oder Athen nahestehende Quellen, die davon berichten. Also bei den Perserkriegen ist ja der Herodot, der selbst kein Athener ist, aber aus Kleinasien stammt, wo man schon mit Persien in Kontakt kommt und dann aber vor allem in Athen wirkt. Bei dem Peloponnesischen Krieg, das haben Sie ja schon gesagt, ist die Hauptquelle Thukydides, den ich als den eigentlichen Vater der Geschichtsschreibung betiteln würde. Sie haben das ja schon als den großen Pragmatisten und Realpolitiker bezeichnet, während Herodot eben häufig gemeinhin auf Grundlage von Ciceros Diktum Vater der Geschichtsschreibung genannt wird. Aber was diese analytische Tiefe anbelangt, ist da schon nochmal ein ganz anderes Level. Zurück zur Frage vielleicht, bevor ich zu sehr abschweife. Natürlich ist es so, dass diese athenische Perspektive schon auch immer den Kriegsgegner verfremdet. Ja, und das kann man eben bei den 300 dann auch noch in der Graphic Novel und im Film sehen. Ja, der barbarische Orientale, der ja effeminiert ist und ja alle auch deformiert ist. Und das spielt aber dann bei dem Bild der Athener für die Spartaner dann doch irgendwie nicht ganz so eine Rolle, diese Aspekte, sondern da ist es dann auch trotzdem alles anders als in Athen. Aber da ist zum Beispiel die Stellung der Frau. Ja, Frauen sind ja vielleicht nicht frei, ja, also es bleibt eine patriarchale Gesellschaft durch und durch, aber die haben gewisse Rechte, die können zum Beispiel Land besitzen. Und die treten später in den Ehestand ein, ja. Also wenn sie wirklich realistischerweise gebärfähig sind, um es jetzt mal so ganz pragmatisch biologistisch zu nennen, ja. Also in Athen beispielsweise werden die jungen Mädchen ja sozusagen quasi mit der Geschlechtsreife verheiratet. Wenn aber, wie gesagt, biologistisch gesprochen, das Becken noch gar nicht ausgebildet ist, werden Frauen in Sparta die Frauen mit 18, 20 Jahren dann verheiratet werden. Das ist zumindest das Bild, das uns athenische Autoren vermitteln und eben auch, dass sie Land besitzen dürfen. Ja? Also auch so eine gewisse Emanzipation ist vielleicht ein bisschen modernistisch gesprochen, aber mehr Freiheiten genießen. Ja? Und auch den Haushalt natürlich auch, den Oikos liberaler führen können, weil sie natürlich die Spartiaten in dieser relativ stark militarisierten Gesellschaft. Ich würde das auch nicht sehr überbetonen, wie das gemeinhin getan wird, aber die trainieren schon mehr und sind mehr abwesend vom Haushalt und da müssen natürlich auch die Frauen ran und das bewirtschaften. Ja, also die Sklaven, die Abhängigen und so weiter, alles in ihren Arbeitsschritten im Blick haben, den Hausstand, was braucht es an Wein, Olive, Getreide und so weiter. Alles im Gleichgewicht ist.
Ja, das ist spannend. Vielleicht bevor wir dazu kommen, was wir wissen, wie das wahrscheinlich war, was sind erstmal die Klischees vielleicht oder woher kommen die tatsächlich auch? Sie haben jetzt gesagt, bei den athenischen Autoren, Thukydides zum Beispiel, ist ja aber verstoßen worden eigentlich, ne? Also er muss ja tatsächlich wahrscheinlich auch dann in Sparta auch gewesen sein oder zumindest mit Spartanern auch gesprochen haben oder so. Das ist ja nicht so ganz klar, wie diese Geschichte des Peloponnesischen Kriegs entstanden ist. Also wie war da die Situation und was für Klischees gab es? So ein paar haben Sie ja schon angesprochen.
Ja, also genau, das erste war das Frauenklischee, da will ich jetzt nicht nochmal drauf eingehen. Das andere ist natürlich eben dieses Militarisierungsklischee, also das ist dann Sparta als Heerlager, das ist ja auch so redensartlich dann teilweise geworden. Natürlich kommt das daher vermutlich, dass seit der Mitte des 7. Jahrhunderts, also schon in archaischer Zeit, vor klassischer Zeit, ja, die klassische Zeit, die ungefähr in der Zeit der Perserkriege beginnt, also frühes 5. Jahrhundert, und davor gab es eben die sogenannte archaische Zeit, wie es die Forschung nennt. Und da in der Mitte des 7. Jahrhunderts etwa unterwirft nach langjährigen Kriegen Sparta und die Spartaner und die Lakedaimonier, wie man es als Bürgerschaft nennen würde, eben die Nachbarlandschaft Messenien. Also die gesamte südliche Peloponnes ist das dann. Also einerseits Lakonien, das Kernland Spartas, mit dem Eurotas, dem Fluss, der da fließt und für eine fruchtbare Ebene sorgt. Und dann gibt es aber eben noch westlich davon Messenien, das unterworfen wird nach etwa 20 Jahren. Das gibt sogar sehr frühe Dichtungen aus der Zeit, die sagt, nach 20-jährigen Krieg haben wir Messenien unterworfen. Und das lässt sich aber nicht dauerhaft kontrollieren. Ja? Also das ist mit den personellen Möglichkeiten und militärischen, organisatorischen, administrativen Mitteln eines vormodernen Gemeinwesens ist das nicht zu machen. Deswegen leben die in ständiger Angst vor einem Rückschlag der Messenier, die ja dann teilweise eben auch in den Status der Heloten, hier der Staatssklaven, herabgepresst werden und die natürlich die Hälfte des Ernteertrages wahrscheinlich den Spartiaten zukommen lassen müssen, damit die sich eben weiterhin dem Kriegswesen widmen können, was das sie auch brauchen, um die in Schach zu halten. Ja, also so ein Teufelskreis könnte man fast sagen. Also einerseits müssen sie sich militarisieren, um die Messenier kontrollieren zu können. Umgekehrt haben sie sich militarisiert, um die überhaupt erobern zu können. Ja, und das ist ein Klischee, also diese Militarisierung, würde ich sagen. Und die Heloten, ein anderes Klischee, und das ist vielleicht auch für die Religion, also für die Philosophie ganz wichtig, ist eben die Religion. Also das athenische Gegenstück ist natürlich, dass da der Logos herrscht, ja. Und in Sparta wird immer wieder zugeschrieben, die wären besonders religiös. Ja, die könnten zum Beispiel zur Schlacht von Marathon, ja, die berühmte, nicht ausrücken, weil sie erstmal ihre Feste noch feiern müssten. Ja, und kämen deswegen zu spät. Deswegen hätten die Athener das alles alleine regeln müssen gegen die Perser in der ersten Abwehrschlacht. Das hat nun, dass man eben wieder das Gegenbild der athenischen Identität den Spartanern aufoktroyieren will. Die sind besonders religiös. Ja, die waren wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr religiös als die meisten Griechen, aber Religion war ja immer präsent. Ja, also mein Doktorvater hat gesagt, Religion in der Antike ist wie Essen. Ja, man tut es manchmal bewusster, manchmal Fast Food, manchmal irgendwie Verschiedenes gemischt. Ja, also Fusion und so weiter. Aber man kann nicht ohne es leben. Ja, und ähnlich wird das auch in Sparta gewesen sein, wo es natürlich auch mächtige Gottheiten gibt, die da auch drüber wachen. Zeus, Apollon, Artemis, ja. Auch selbst als die Söhne des Herakles oder Nachkommen des Herakles verstanden. Das wäre vielleicht auch noch so eine Imago, die besonders mächtig, wirkmächtig ist, neben den Frauen, der Militarisierung mit den Heloten. Das ist die Religion.
Bevor wir zu diesen genau, Klischees nochmal kommen und wie es wahrscheinlich war, und wer sind diese Autoren, die das schreiben hauptsächlich oder die das hauptsächlich geschrieben haben, also die für diese Klischees verantwortlich sind, oder wie ist da die Quellenlage?
Also einerseits sind es die bereits erwähnten Herodot, Thukydides. Es gibt aber auch noch andere Tragödiendichter der Zeit, die berühmten drei, Aeschylus, vor allem der in dem Fall von Sparta, aber auch Sophokles und Euripides. Es gibt auch Komödiendichter, Aristophanes. Und es gibt aber natürlich auch noch im positiven Sinne, und das darf man nicht vergessen und das sollte man unbedingt noch erwähnen, den Sokrates-Schüler Xenophon. Der ist ganz wichtig.
Der
Xenophon,
ja auch Dialoge geschrieben hat, ne?
Philosophiebruder Platons, und natürlich hat er auch Dialoge geschrieben. Aber was fast wichtiger ist, das Werk über den sogenannten Staat oder die Verfassung der Lakedaimonier. Ja? Und Xenophon war als Oligarchensympathisant auch lange Zeit im Exil Und der war tatsächlich in der Nähe von Sparta im Exil. Ja, also das war nicht Thukydides, ja, der war woanders im Exil, mag da auch vielleicht den einen oder anderen Spartaner getroffen haben. Aber Xenophon, der ja, etwas eine Generation jünger als Thukydides ist etwa, und auch in seinem Geschichtswerk der Hellenika, ein anderes Werk des Xenophon, an Thukydides anschließt, der hat ein Werk über das ja, Gemeinwesen der Lakedaimonier verfasst, aus dem wir eigentlich als einzigen Werk systematisch von Sparta im frühen 4. Jahrhundert vor Christus, wie es zu dieser Zeit war, unterrichtet werden. Also in der ganz wenigen zeitgenössischen Quellen, die eine pro-spartanische, dezidiert pro-spartanische Perspektive annehmen.
Was lobt er daran?
Ja, als zwar Athener, aber nicht unbedingt Freund der Demokratie, ist ihm natürlich diese stärker aristokratisch-oligarchische Prägung des spartanischen Gemeinwesens sympathisch. Ja, da herrscht noch Zucht und Ordnung, jeder kennt seinen Platz in der Gesellschaft. Ja, und das taugt ihm auf alle Fälle mehr. Was ihm vielleicht weniger taugen würde, und das ist auch etwas, was in seiner Zeit aufkommt, ist natürlich eben diese Verzicht auf Luxusgüter. Das ist ungefähr ab seiner Zeit eigentlich erst das, was Sie am Anfang das Spartanische genannt haben. Wahrscheinlich erst ab dieser Zeit so richtig, nennen wir es mal stilprägend geworden, während dieser karge Charakter, das ist vielleicht noch gar nicht so früh, wie wir das gerne sehen würden. Und nicht einmal der 300-Film zeichnet das so. Selbst da gibt es ja einigermaßen noch ein Luxusleben in Sparta, würde ich jetzt mal vorsichtig sagen. Ja, also, dass da ein aristokratischer Lifestyle gepflegt werden kann. Und das kommt aber, wie gesagt, Ende des 5., Anfang des 4. Jahrhunderts dann auch unter dem Druck, dem militärischen Druck durch Athen und dann durch Theben beispielsweise außer Mode. Man übt sich in Verzicht.
Vielleicht können wir mal jetzt zur Gesellschaft zurückkommen, weil das fand ich jetzt auch nochmal spannend. Sie haben die Heloten schon angesprochen. Das klingt so ein bisschen, wenn man das hört, wie so eine Kolonialherrschaft eigentlich fast. Also man schafft es, einen großen Bereich zu kontrollieren, aber hat immer Angst davor, dass die Beherrschten irgendwie zurückschlagen könnten oder einen Aufstand machen könnten. Und deswegen muss man sehr viele Leute irgendwie in so einen sehr großen, kontrollierbaren Sklavenstand irgendwie bringen. Wie genau sah das aus?
Also wie das genau aussah, das ist natürlich schwer zu sagen.
Wissen wir nicht.
War ich jetzt auch nicht direkt dabei. Aber eine wichtige Praxis ist die jährliche Kriegserklärung an die Heloten, dass dann auch jährlich einfach auch die Heloten ganz legal getötet werden können, ja, bei Bedarf. Im Zuge der sogenannten Agoge, die ja auch so ein berühmtes ja, Zerrbild ist, also die Knabenerziehung der spartanischen Jungen vor allem ab dem 7. bis 20. Lebensjahr etwa, wird auch dann in der Endphase sozusagen die Aufgabe gestellt, Teil dieser Krypteia zu werden und Heloten zu töten. Ja, praktisch, das ist dann der erste Akt sozusagen des Kriegers. Ja, und das praktisch dann noch ungestraft tun zu können, weil das sind ja keine persönlichen freien Menschen. Ja, die sind Eigentum in dem Fall des lakedaimonischen Gemeinwesens. Und da kann man einfach die mit Krieg überziehen und da übt man sich. Und so werden die natürlich auch permanent in Angst gehalten, ja, dass es sie jährlich saisonal quasi treffen könnte. Sicherlich nicht während der Ackerbauzeit. Also die Landwirtschaft ist ja in einer antiken Gesellschaft, die sehr stark auf Subsistenz ausgelegt ist, ganz zentral. Da sieht man natürlich zu, dass man von den Leuten, auf deren Arbeitskraft man auf dem Land angewiesen ist, dass man die dann eben nicht schröpft, wenn gerade die Ernte eingeholt werden musste oder die Aussaat. Aber es wird bestimmt in den Zeiten, wo das nicht relevant war, so gewesen sein, dass hier und da Köpfe kürzer gemacht wurden. Symbolisch, exemplarisch.
Also ist es eigentlich so eine militärische Kontrolle nach innen vor allem auch, die so eine Militarisierung dann auch erforderlich gemacht hat oder zumindest, dass viele Männer dann irgendwie zu Kriegern ausgebildet werden.
Ja, das ist die Frage, ist das außen in Anführungszeichen oder innenpolitisch in Anführungszeichen, der Krieg gegen Messenien, also es gehört ja formal zum Staatsgebiet dann Spartas oder Lakedaimons, aber eben ursprünglich nicht. So gesehen ist es eine ausgemachte Sache, das auf alle Fälle. Das würde man schon sagen. Und was Sie sagten, eine Kolonialherrschaft, das würde ich dann auch schon bejahen wollen. Es gibt ja auch Binnenkolonialismus, ne? Also Beispiel Russland im 19. Jahrhundert oder sowas, ja, als dass sich dann im Lande einfach die nahe gelegenen Gebiete einverleibt und nicht überseeisch aktiv wird. Ja, und sowas Ähnliches kann man sich, glaube ich, in diesem Fall von Sparta auch vorstellen.
Und was ist der Unterschied dazu, wie das mit der Sklaverei in Athen zum Beispiel funktioniert hat? Weil das war ja auch eine Gesellschaft, die auf Sklaven aufgebaut war.
Die Sklaven gehörten ihren individuellen Besitzern, einzelnen athenischen Bürgern. Und das ist ein zentraler Unterschied. Die waren eben kein Gemeingut. Also es gab einzelne, die auch Gemeingut waren. Schreiber beispielsweise manchmal oder einzelne Herolde, wobei das nicht zwingend Sklaven sein mussten. Aber das sind wirklich, das sind nur Einzelfälle. Ja, in der Regel gehörten die allermeisten Sklaven athenischen Bürgern oder persönlich Freien, den sogenannten Metöken in Athen. Und ein Unrecht an dem Sklaven war ein Unrecht am Besitz des Eigentümers, also ein
Ah.
Eigentumsdelikt. Das war natürlich im Sinne von, wie gesagt, ich benutze das Wort ungern Staatssklaven, ganz anders in Sparta, weil man erstens die mehr oder minder regelmäßig für vogelfrei erklärte, andererseits der Staat dann eben attackiert wurde, wenn die denn nicht vogelfrei gewesen wären. Ja, es gab sicherlich auch noch daneben auch noch andere Sklaven in Sparta, die einzelnen gehörten. Ja, aber das wissen wir nicht hundertprozentig, davon ist aber auszugehen. Aber die fallen natürlich angesichts der Überlieferung von Heloten massiv unter den Tisch.
Und lassen sich daraus dann andere Sachen ableiten? Also wir wissen jetzt, es muss diese Kontrolle der Heloten geben, damit Sparta politisch, gesellschaftlich irgendwie auch stabil bleiben kann. Und dann haben sie ja gesagt, zum Beispiel, dass Frauen, es war einerseits das Klischee auch, dass Frauen da mehr Rechte haben, aber es ist tatsächlich auch anscheinend so gewesen, wenn wir das uns das historisch anschauen, dass es für Frauen in Sparta größere Möglichkeiten gab, politisch und auch eigentumsrechtlich, weil die Männer quasi so damit beschäftigt waren mit dieser Militarisierung. Ist es deswegen?
Das ist zumindest die Zuspitzung athenischer oder Athen nahestehender Autoren. Aber das wird nicht ganz aus der Luft gegriffen sein, ja. Also das wird wahrscheinlich auch so sich gegenseitig ein Stück weit bestärkt haben immer wieder. Einerseits gab es Anknüpfungspunkte, andererseits dann eben auch die Pointierung durch rivalisierende Schreiber. Das würde ich schon sagen, ja.
Was weiß man sonst darüber, also was Frauen im antiken Sparta gemacht haben?
Kindererziehung natürlich bis zum 7. Lebensjahr. Ja, ne, das ist ja auch das Bild, das heute noch bekannt ist. Nur spartanische Frauen gebären echte Männer, ja, die echten wahren Krieger. Das ist ein Zitat aus Plutarch, der berühmte Aussprüche von Spartanerinnen überliefert. Und auch das ist beispielsweise in den 300-Film eingegangen, soweit ich mich erinnere. Ja. Oder eben auch sowas wie letzte Worte an den ausziehenden Krieger: Komm mit deinem Schild zurück oder auf ihm. Also auch das ist, wenn auch nicht ganz zeitgenössisch, aber antik überliefert und trägt natürlich zu seinem Bild bei, das wir heute haben. Und da sieht man auch, dass die Frauen die Ideologie sozusagen anscheinend stützen. Ja, anscheinend stützen. Nämlich dann des Kriegerideals vor allem in dem Falle.
Ja, ich erinnere mich noch, dass im Film, ich weiß nicht mehr genau, wie das war, aber dass er deswegen natürlich auch so als Quelle für die neuen Rechten geht, doch das Parlament oder die Politik als schwach auch dargestellt wird, glaube ich. Oder dass die irgendwie, also dass die wahren Helden irgendwie dann tatsächlich diese Krieger sind. Und ich glaube, die Frau von Leonidas auch spielt auch eine wichtige Rolle. Und gleichzeitig wird aber so diese Verfassung dann auch als irgendwie zu schwach oder sowas gezeichnet. Wie ist das denn, bevor wir dann auch zu den Männern und der Agoge nochmal kommen, wie sah es jetzt genau politisch aus? Also Sie haben gesagt, es gibt da diese Doppelkönigsherrschaft oder so. Was wissen wir dazu? Wie so das politische Leben und die auch hierarchische Organisation dann auf dieser politischen Ebene stattgefunden hat.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der ja auch Generationen von politischen Theoretikern inspiriert hat. Eben auch angefangen bei Xenophon und Platon, die da ja auch positiv fabulieren. Bis hin zu Popper, der das dann halt ganz kritisch sieht und natürlich auch manchmal ein bisschen unfair kritisiert, aber das ist eine andere Debatte. Vielleicht zurück zu dem, was Sie gefragt haben. Also, woher dieses spartanische Gemeinwesen und die politische Ordnung Athens, wollte ich schon sagen, Spartas kommt, liegt natürlich im Dunkel der Zeitalter, ja. Also, das ist auch in archaischer Zeit. Irgendwann hat sich das herausgebildet über Generationen hinweg in Konfrontation mit verschiedenen politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen. Das hat man sich Jahrhunderte später nicht mehr richtig vorstellen können, dass sich das über Generationen herausbildete und hat das dann einem sagenhaften Reformer, nämlich einem gewissen Le Quoc zugeschrieben. Ja, deswegen heißt es auch häufig die lykurgische Reform, mit der dann auch diese politische Ordnung verbunden sei. Und da kann man finden, dass eben dieser Le Quoc das Doppelkönigtum eingerichtet hätte, wahrscheinlich im Sinne zweier sehr mächtiger Familien, aristokratischer Familien, die es gab. Ja, also das Bild von Sparta, dass die alle gleich sind, ja, die Homoioi, also das ist ein schwieriges Wort, weil es so viele Vokale hat, also die gleichen. Das ist natürlich auch insofern schief, dass es natürlich da auch einzelne Herausragende gab. Eben beispielsweise diese beiden aristokratischen Familien, die Achaiaten und Eurypontiden, wie die heißen, die dann das Doppelkönigtum besetzen. Dann soll es eben noch, das gehört auch dazu, zu diesen sogenannten lykurgischen Reformen, die es so nie gab, dass ein Ältestenrat hergestellt werden soll, eine Gerusia, das kann man auch an Geronten und so weiter, halt die Alten, erkennen. Das sind insgesamt 30 Männer über 60 oder anders 28 Männer über 60 plus die beiden Könige und dann insgesamt 30. Und dann gibt es noch eine Volksversammlung, die Appella, die aber eher ja, vor allem zustimmenden oder sanktionierenden, legalisierenden Charakter hat. Das heißt, die Ratsversammlung der Geronten, der Gerusia, macht Gesetzesvorschläge und da kann dann die Volksversammlung nur zustimmen oder ablehnen. Die hat kein eigenes Initiativrecht. Das wäre sozusagen die politische Ordnung. Da werden später noch fünf Ephoren als Kontrolleure der mächtigen Könige ergänzt, die jährlich wechseln. Das kann auch jeder spartanische Bürger werden, ja, weswegen es heißt, die wären manchmal besonders ärmlich gewesen. Das muss aber nicht so sein. Die wenigen Ephoren, die wir namentlich kennen, sind hochwohlgeborene Abstammung. Und die stehen anscheinend, zumindest so die Überlieferung, in einem Dauerkonflikt mit den Königen. Die setzen auch mal den einen oder anderen König ab, weil er tyrannische Züge hat oder weil er wahnsinnig geworden wäre oder weil er zu lange im Ausland war, und dort persische oder sonst welche Lebensgewohnheiten angenommen hätte. Das geht übrigens mit einem anderen Klischee einher, dass die Spartaner eigentlich ihr Land gar nicht verlassen dürfen. Jedenfalls nicht ohne das beantragt zu haben oder abgeordnet worden zu sein. Also man soll lieber da bleiben, um seine Lebensgewohnheiten zu wahren und nicht andere unsittliche Eigenschaften auf sich abfärben lassen zu müssen. Das vielleicht zur politischen
Ja.
Ordnung, wie gesagt. Das war in aller Kürze.
Und das lobt Xenophon zum Beispiel auch wahrscheinlich, oder wie das da.
Ja, das lobt Xenophon, das findet er gut, ja. Also das berichtet er auch teilweise. Der erste übrigens, die erste Erwähnung dieser Institutionen, zumindest der Könige, der Gerusia und der Volksversammlung, gibt es schon Mitte des 7. Jahrhunderts beim wahrscheinlich einzigen spartanischen Dichter, der erhalten ist. Tyrtaios heißt der. Tyrtaios. Und der hat eine ganz große Wirkmacht für das spartanische Bild entwickelt, weil der einerseits einigermaßen gut überliefert ist, bis heute in Fragmenten, aber schon in der Antike dann als vermeintlich spartanischstämmischer, da gibt es auch Diskussionen, ob der wirklich Spartaner war oder zugezogen, aber wahrscheinlich spartanischstämmischer Dichter, da Verse verfasste, die einerseits eben von dieser politischen Ordnung rudimentär Zeugen, aber eben auch an Kampfeslieder und Kriegeslyrik, Chorlyrik da repräsentieren, praktisch im Kontext des messenischen Krieges die Kämpfer heiß machen und sie anspornen sollen. Und der dann eben auch von den Kämpfen gegen Messenien berichtet, dass man da eben nach so langer Zeit erfolgreich gewesen wäre. Und da kann man aber umgekehrt auch sehen, warum sind denn solche Lieder notwendig? Offensichtlich gab es auch große Furcht in den Reihen der spartanischen Kämpfer da nach Messenien zu ziehen. Also das war nicht immer diese, wahrscheinlich auch dann später nicht immer diese furchtlosen Krieger, die man sich gerne herbeifabuliert.
Es gibt manchmal diese Idee, dass man sagt, die Philosophie ist gerade in Athen dann irgendwie so groß geworden, aufgrund von eben auch der demokratischen Verfasstheit oder aufgrund davon, dass verschiedene Meinungen auch toleriert worden sind und so. Warum ist das denn jetzt so, dass wir aus Sparta fast, also Sie haben jetzt einen Dichter und einen dann diesen Lykurg, diesen Reformer, der aber vielleicht eine Konstruktion ist, wie die Sie gerade gesagt haben, erwähnt. Warum haben wir da so wenige andere Namen? Liegt es an der Schriftkultur? Also wurde einfach das nicht aufgeschrieben, weil gerade ideologisch muss es ja auch viel gegeben haben, was man geglaubt hat? Oder warum ist das so?
Also die beiden Namen, die wir jetzt gerade schon genannt hatten, Lykurg und Tyrtaios, ist hocharchaisch, also so ungefähr, also Tyrtaios, den gab es wirklich, Mitte 7. Jahrhundert, wie gesagt. Und den Lykurg, den würde man wahrscheinlich, ja, je nach Datierung, sehr unterschiedlich, wie gesagt, wahrscheinlich, er ist sehr wahrscheinlich mythisch, aber könnte man auch ungefähr so ansetzen, wenn man denn wollte. Fällt alles in eine Zeit, wo Sparta kulturell eigentlich der Hegemon Griechenlands war. Ja, da gibt es auch noch andere Dichter, Alkman zum Beispiel, der wahrscheinlich ein Zugezogener, der Chorlyrik für Frauen, Feste und so weiter dichtet. Also es gab da noch mehr. Ja, die sind halt häufig nur fragmentarisch überliefert. Und das Bild, das man später sich von Sparta machte, unterstützte wahrscheinlich nicht unbedingt diese Literatur oder diese Lyrik, ja, weiter zu überliefern, ja, zu tradieren. Also, und das gilt ja im Übrigen auch für ganz andere, viele andere Polis, ja, wo es natürlich auch viel mehr Literatur und Kultur gab, was aber deutlich schlechter überliefert ist, ja, als eben in Athen, das halt diese krasse kulturelle Hegemonie in klassischer Zeit erlangt, dessen Autoren man dann häufiger und lieber abschrieb als irgend so einen, ja, vermeintlichen Nobody aus Sparta. Also ich will gar nicht abstreiten, dass es das vielleicht nicht doch gab. Ja. Umgekehrt muss man gleichzeitig auch sagen, dass also Philosophie, wie wir das heute verstehen, natürlich in der Antike nicht so ausdifferenziert war, wie wir das heute verstehen. Das heißt, ein Reformer wie Lykurg, wenn es ihn, wie gesagt, gab, den es aber in Athen in ähnlicher Funktion als Solon tatsächlich gab. Das waren politische Denker, aber eben auch Philosophen gleichzeitig und auch Redner und Lyriker und so weiter. Also es ist noch nicht so stark voneinander zu trennen, sondern das sind dann halt eben so allgemein, ja, Denker und Gelehrte, die auch zeitlich aufgrund ihres sozioökonomischen Standes die Möglichkeit haben, über solche Dinge zu sinnieren. Ja, also wenn man täglich auf den Acker gehen muss oder in seiner Handwerks Kaschemme, sage ich jetzt mal, etwas salopp, buckeln muss, dann kann man sich nicht abends noch bei Kerzenlicht über die spartanischen Lebensweisen Gedanken machen. Ja? Also wie gesagt, ich glaube, es ist auch ein Überlieferungsproblem. Andererseits hat diese stärkere, ja, Militarisierung des spartanischen Gemeinwesens, die ich, wie gesagt, nicht überbetonen würde. Ne? Also es gibt da auch ein ziviles Leben und nicht jeder Spartaner ist Hoplitenkämpfer in der Phalanx. Ja, und es gibt auch Handwerk und es gibt die Periöken, ja, also die
Das ist noch mal eine
dazwischen
andere
leben und
Gruppe
kein
zwischen
volles
den
Bürgerrecht.
Spartanern und den Heloten quasi, ne?
Genau. Genau, ja, und das ist vergleichbar mit den Metöken in Athen. Also da gibt es ein ziviles Leben, das breit gefächert und differenziert war, aber deswegen nicht so stark die Militarisierung betont, aber gleichwohl gab es die natürlich trotzdem, ja. Und das hat natürlich jetzt auch nicht unbedingt dazu beigetragen, dass sich Philosophie, Rhetorik, Dichtung da zu stark profilieren konnten. Umgekehrt muss man aber auch wieder sagen, und das ist wieder, es gibt immer eben auch die andere Seite. Es gibt natürlich, wenn man zum Beispiel die Religion anschaut, gibt es Tempel und Kultbilder, die auch in ganz Griechenland, in ganz Hellas große Berühmtheit erlangt haben, was auch wieder von einem regen kulturellen Leben zeugt, in dem auch Philosophie anzusiedeln wäre, die wir aber eben ganz schlecht überliefert haben, wo eher umgekehrt das spartanische Gemeinwesen die Inspiration für Philosophie gibt, eben bei Platon, Xenophon. Und vielleicht da noch, und jetzt bin ich ziemlich lang geworden, jetzt wird es ein bisschen monologisch, und das müsste hätte ich vielleicht vorhin noch sagen müssen, warum ist das auch so ein Vorbild? Das ist häufig so, auch bei Aristoteles dann greifbar und später dann in der hellenistischen Historiographie bei Polybios, dass das spartanische Gemeinwesen, übrigens auch so wie das römische und das karthagische, als ein wunderbares Beispiel einer Mischverfassung, sogenannten Mischverfassung gilt, also einer Constitutio per mixta, wie das auf Latein heißen würde, das monarchische, aristokratische und demokratische Elemente hat, die sich gegenseitig austarierten. Und die sind besonders stabil, besonders widerstandsfähig und deswegen auch besonders erstrebenswert. Ja, und deswegen wird das immer wieder aufgegriffen. Natürlich muss man sagen, dass es im Fall von Sparta natürlich eine ganz starke aristokratische und gibt, zumal das Königtum ja eigentlich auch ein aristokratisches Element ist, durch diese Doppelherrschaft.
Ja, und haben wir ja bis heute, schließt man das ja oft zu so kurz und sagt, ah ja, wir in der Demokratie und dann die Athener in der Demokratie, gar nicht sehen, dass das schon mal zwei völlig unterschiedliche Verfasstheiten waren und dass gleichzeitig heute wir natürlich auch nicht in einer rein direkten Demokratie leben, wo sich die Freien treffen und mal darüber entscheiden, was gemacht wird, sondern wir auch Mischformen haben, zum Beispiel in der Figur des Kanzlers und so. Wir haben jetzt schon darüber gesprochen, über die Frauen, über die Staatsverfassung. Und so, was jetzt aber immer noch natürlich anklingt, wäre noch mal kurz auf die Männer zu schauen. Einmal dieses Bild der Agoge. Wir haben ja dieses ganz starke Bild, dass in Sparta die Babys oder die kleinen Kinder in eine Schlucht reingeworfen worden sind, angeblich, und dann sich rauskämpfen mussten. Ich habe jetzt gelesen, man hat das tatsächlich untersucht wohl und hat da aber keine Kinderknochen gefunden wohl in dieser Schlucht. Aber was jetzt ja trotzdem anklang bei Ihnen, war ja schon auch so eine Eugenik, irgendwie Sparta reinhalten oder nur spartanische Frauen können richtige Krieger gebären oder so. Also es scheint das ja schon, auch wenn Sie sagen, der Militarismus darf nicht überbetont werden, so eine Art Reinhaltungsgedanken irgendwie gegeben zu haben. Was wissen wir davon?
Also das mit den Babys, das ist wirklich Mythenbildung. Also das ist Quatsch. Und was die Eugenik anbelangt, ist es natürlich so, dass durch dieses Kriegerwesen es häufig einen Männermangel gab in Sparta und dass deswegen Frauen auch teilweise mehrere Männer
Man konnte auch niemanden aufnehmen, oder? Um da mal kurz reinzugehen. Also scheint das auch das Problem zu sein, dass man nicht einfach auch natürlich andere einfach eingliedern konnte?
Jein, also vielleicht erstmal den Punkt, also den ich zuerst machen wollte. Also Frauen konnten mehrere Männer haben. Das ist sogenannte die spartanische Polyandrie. Also Polyphil, Andrie, da steckt der Andros, der Aner, der Mann drin, ja, oder Anthropos, der Mensch auch. Das gab es, um einfach mehr Kinder zu gebären und eben den Spartiatenstand von, ja, bestenfalls mehreren tausend voll gerüsteten, vollgepanzerten Infanteriekriegern zu wahren. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel, dass einzelne Heloten oder einzelne Periöken, die besonders irgendwie ja, einen Eindruck machen wegen ihrer Körpergestalt und sich besonders dienstbar gemacht haben, dass man denen auch das Bürgerrecht gewährte und oder Teile des Bürgerrechts gewährte zumindest. Oder auch nennen wir es mal Hybride aus Verbindungen zwischen Spartanern und solchen, dass sie dann auch als Neodamoden, also Neubürger oder als Motakes, also da gibt es verschiedene Zwitterstellungen, die man da benennen könnte, um die Reihen aufzufüllen mit aus der Sicht beispielsweise der Ephoren würdigen Individuen. Also, aber diese Auffüllung sozusagen kommt dann von innen, ja, also die kommt dann, das sind keine Neubürger aus Argos oder so, ja, was sowieso der große Feind auf der Peloponnes ist, ja, aber genau, also da gibt es Möglichkeiten, da zu agieren, aber das ist ja mäßig erfolgreich, muss man sagen, ja, also das muss man auch nochmal sagen und das wird häufig vergessen, in klassischer Zeit, hochklassischer Zeit, 371 vor Christus, verliert Sparta eine ganz zentrale Feldschlacht, wohlgemerkt, gegen Theben bei Leuktra. Das ist die Schlacht bei Leuktra. Und damit ist eigentlich die spartanische Hegemonie über Griechenland endgültig gebrochen. Es führt sogar so weit, dass ab 371 Sparta eben dann auch ganz Messenien verliert. Ja, also es Hälfte sozusagen des, in Anführungszeichen, wieder Staatsgebietes. Ja, und es dann nur noch lakonisch in Lakonien lebende Heloten gibt, aber die nicht mehr die Felder in diesem großen Maßstab bewirtschaften können. Und das ist relativ früh. 371 ist relativ früh für antike Verhältnisse. Und ab da ist eigentlich Sparta nur noch allenfalls Mittelmacht. Allenfalls. Ist dann bis in die römische Antike hinein, wo es dann Provinz wird, die Gegend. Das ist eher wie ein Reenactment, eine Reenactment-Show. Also, Ja, da reist man eher als Tourist hin.
Ist das so, dass Sparta so, das hatte ich gelesen, quasi so ausstirbt irgendwann oder dass es immer weniger quasi Spartaner dann irgendwann gibt?
Ja, genau. Das hatte ich auch versucht anzudeuten damit, dass eben viele Männer im Feld bleiben und dass man versucht, das dann durch viel Heirat oder durch eben der Frauen, die Polyandrie, durch hybride Geburten und so weiter, die Reihen aufzufüllen. Aber es gibt einfach einen Männermangel. Ja, und das hat natürlich dann auch am Ende mit der Wehrkraft zu tun. Und der letzte König Spartas, das ist, glaube ich, 100, in 190ern. Ja, und danach verliert das quasi völlig an Bedeutung. Und aber auch schon 100 Jahre, 150 Jahre davor ist schon das nicht mehr von sonderlicher Bedeutung.
Ja, das ist natürlich jetzt ein interessantes Bild, ne, wenn wir uns anschauen, wie auf Sparta zurückgeschaut wird von unterschiedlichen Gruppen. Wenn wir, also ich habe das Gefühl, dieses Ende, also dass man quasi die Fremden quasi auch nicht richtig gut integrieren kann. Und dadurch die Gesellschaft dann auch ausdünnt, so ein bisschen, oder ideologisch, wenn man es so sehen möchte, ist natürlich ein Bild, was, glaube ich, dann heute, auf das man nicht gerne schaut, wenn man auf Sparta schaut, während man andere Sachen dann natürlich gerne aufnimmt. Vielleicht können wir darüber mal ein bisschen reden. Wie wird denn Sparta instrumentalisiert? Einerseits haben wir das ja schon, wird es schon damals, also schon von Athen instrumentalisiert, entweder als der große andere, als ein Gegenbild oder aber als bei Xenophon zum Beispiel als positives Beispiel für eine Mischverfassung. Es gibt ja sogar diesen Begriff, ne, irgendwie Lakonophilie, also diese Liebe zu Sparta. Wie zeigt sich das in der Geschichte?
Ja, also ohne es zunächst einmal politisch zu sehr aufzuladen, ist das natürlich schon ein Phänomen, das es schon im 5. Jahrhundert gibt. Also einzelne athenische Aristokraten, der berühmteste wahrscheinlich Kimon, der mehrmalige Stratege und Feldherr, berühmter Akteur des Seebundes, der viele abtrünnige Gebiete wieder zurückgewonnen hat oder eingegliedert hat gewaltsam. Der ist Sparta-Freund, und ist sogar ein sogenannter Proxenos Spartas, also eine Art, naja, wie kann man das sagen, Generalkonsul. Ja? Also man kann sich an den als Athener in Athen wenden, wenn man irgendein Anliegen hat, das Sparta betrifft. Das ist ein Proxenos, ja, also ein Xen, da steckt Xenos, der Fremde drin. Pro ist klar, also der spricht für die Fremden dann, ja, in Athen. In den späteren oligarchischen Umstürzen in Athen, da gibt es ja zwei oligarchische Intermezzi am Ende des 5. Jahrhunderts, 411, 10 und 404,3 nach dem Folonenkrieg, da spielt auch Sparta immer wieder und mögliches Bündnis mit Sparta eine Rolle und auch das spartanische Vorbild. Ja, eines oligarchischen Gemeinwesens spielt da auch immer eine Rolle. Und da spielen solche Leute wie Critias oder so, auch ein Sokrates-Schüler übrigens. Nicht zufällig sind viele Sokrates-Schüler ja irgendwie ausgesprochene Oligarchen. Ne? Das durchaus spannend, aber ein anderes Thema. Da spielt es immer wieder eine Rolle, diese Lakonophilie. Und die wird aber später natürlich schon auch zum Kampfbegriff oder auch schon währenddessen eigentlich. Also auch Kimon wird diese Lakonophilie dann vorgeworfen, teilweise, führt möglicherweise sogar zu seinem Exil. Also er wird ostrakisiert. Den Oligarchen wird sowieso vorgeworfen und auch später spielt das immer wieder eine Rolle. Du trägst ja langes Haar wie ein Spartiat oder so. Kommt immer wieder bis ins 4. Jahrhundert im demokratischen Diskurs vor. Sprung in die Moderne. Natürlich gibt es das dann auch immer wieder. Also Anleihen am spartanischen Gemeinwesen, erstens wegen seiner Stabilität, aber auch wegen seines vermeintlichen Heldenmutes, Stichwort Thermopylen. Ja, das kennt man ja noch. Wanderer kommst du des Weges und solche Dinge bis hin zur Dekonstruktion dann bei Heinrich Böll.
Wanderer, kommst du nach Spa? Ist
Ja.
eine Kurzgeschichte von Heinrich Böll, weil diese Schlacht, zum Beispiel wir aus 300 kennen, das stimmt auch schon mal nicht, oder? Dass es 300 Spartaner waren, die da diese Schlacht gekämpft haben, sondern auch das ist auch schon falsch, oder?
Ja, was heißt falsch, ne? Also falsch ist immer so schnell gesagt. Die hatten wahrscheinlich auch noch verschiedene Verbündete dabei. Dass es dann schon mehrere Tausend gewesen werden sein. Das kann man natürlich auch daran sehen, dass natürlich Sparta, das haben wir noch gar nicht erwähnt, im sogenannten Peloponnesischen Bund gründet oder zumindest der Vorsteher dieses Peloponnesischen Bundes ist als Hegemon, wo alle anderen Bündnispartner bilaterale Verträge mit Sparta haben, aber die untereinander nicht. Ja. dass sie praktisch nur Sparta verpflichtet sind im Sinne eines Verteidigungs- oder gegebenenfalls auch Angriffskrieges, Präventivkrieges. Und da werden sie auch verschiedene Bündnispartner dabei gehabt haben, dass selbst das wird ja so, sogar das wird in diesem 300-Film ja zumindest angedeutet. Da gibt es ja, glaube ich, auch irgendwelche Nicht-Spartaner, die ihnen da irgendwie Hilfe leisten. Auch wenn die dann natürlich irgendwie als unwürdig abgetan werden. Also das gibt es schon. Deswegen würde ich sagen, ob das jetzt 300 waren, ja, das kann man eigentlich gar nicht sagen. Es waren vielleicht um die 300 und vielleicht waren es auch 500 spartanische Elitekrieger. Die mögen auch noch ihre Periöken und Heloten dabei gehabt haben, ja. Dann sind es schon doppelt so viele und so weiter und so fort, ja. Also klar, um solche Zahlen ranken sich immer Mythen und die sind häufig auch stilisiert, weil die sich besonders gut für die Überlieferung anbieten. Aber ja, die Gesamtheereszahl wird größer gewesen sein, ja, ohne Zweifel.
Und trotzdem ist ja diese Schlacht ganz wichtig für das Sparta-Bild auch später, ne? Also ich habe gehört, dass zum Beispiel in Stalingrad das irgendwie eine Rolle gespielt hat, also dass da quasi auch auf dieses Bild zum Beispiel in der Propaganda zurückgegriffen wurde.
Ja, das ist richtig. Ich denke, es war eine Rede Josef Goebbels, nicht zufällig, der Propagandaminister, der die eingekesselten Soldaten in Stalingrad nochmal anheizen oder motivieren, wenn man das überhaupt so nennen mag, wollte, indem er sie mit den 300 bei den Thermopylen in einer Abwehrschlacht gegen die barbarischen Horden aus dem Osten stilisierte. Und naja, das Bild ist natürlich insofern massiv schief, dass natürlich da überhaupt keine Aussicht auf Erfolg impliziert ist, sondern dass nur der Opfertod im Vordergrund steht, weil es ja klar, es muss ja auch den Leuten klar gewesen sein, diese 300 plus ihre Verbündeten sind alle einen grausamen Tod gestorben und haben nichts dazu beigetragen, die Perser an dieser Stelle aufzuhalten. Ja, also, ja, und das ist schon eine sehr zynische Rhetorik, das geltend zu machen. Aber das gab es ja auch von Göring mit den Nibelungen und so weiter, ist genau der gleiche grausame Opfertod, der da in Aussicht gestellt wurde, den sich diese Herren selbst ja nicht stellen wollten, sondern den feigen Suizid vorgezogen haben.
Das gibt es auch wir haben noch eine Folge gemacht zu diesem Umberto Eco-Text zum ewigen Faschismus und da hat er doch auch eine Sache, dass er sagt, dass man im Faschismus sich immer so ganz unterschiedliche Sachen aus der Geschichte nimmt, in die man sich dann rein imaginieren kann, indem man versucht, auch so eine eigentlich auch neue Volksgemeinschaft irgendwie zu erschaffen, die man aber dann historisch unterfüttern muss. Und da passt das natürlich rein, dass wir nehmen die Spartaner, dann nehmen wir aber auch die Nibelungen und so. Also man nimmt, was so passt. Und einerseits haben wir ja dieses Bild der jetzt quasi tapferen Krieger, die gegen eine Übermacht dann da kämpfen mit dieser Schlacht bei den Thermopylen. Und andererseits hat man sich aber auch auf die Staatsform von Sparta auch positiv bezogen, oder? Also gerade diese Eugenik-Sache, die wir angesprochen haben, dann, dass man natürlich viele dann unterdrücken musste. Also wie hat sich das weitergetragen, dieses Bild, was wir jetzt schon besprochen haben, dann später in so Ideologie, zum Beispiel im Dritten Reich?
Also da muss ich sagen, da bin ich nicht hundertprozentig firm an der Rezeption Spartas im NS. Also da gibt es andere Experten, Expertinnen. Da gibt es einen schönen Artikel von der lieben Kollegin Maria Osmos zu Blut und Boden beispielsweise und Sparta-Forschung im NS. Was man aber sagen kann, ist, dass gegenwärtig, da habe ich mich ein bisschen mehr mit beschäftigt, die Frage von Heloten in der neuen Rechten zum Beispiel gar keine Rolle spielt, weil das unschicklich ist. Das mag man denken, aber in der Repräsentation ist das nicht sagbar. Ja? Anders ist es natürlich mit diesem Kriegerkult und der Hypermaskulinität, ja, was man eben, wo natürlich auch dieser 300-Film auch Stoff bietet. Ja? Und da ist es auch tatsächlich so, dass das eigentliche Geschichtswerk und als eigentliche Quelle tatsächlich der Film und der Comic gewählt werden. Also, wenn man diesen Leuten entgegenhält, was getan wurde, ja, aber das ist ja gar nicht historisch, dann sagen sie, ja, aber so hätte es sein können, ja. Da fehlt es ja eher an Überlieferung. Es hätte so sein können, wie es im Film oder in der Graphic Novel dargestellt wird. Also denen geht es ja gar nicht um die historische Faktizität, sondern denkbare Möglichkeit. Und das ist natürlich brandgefährlich, weil man natürlich alles dadurch nutzbar machen kann, instrumentalisieren, aneignen und missbrauchen kann, ja. Angefangen bei diesem Schlachtruf der Spartaner, der nicht belegt ist, oder bei irgendwelchen griechischen Begrifflichkeiten, die dann in irgendwelchen Fanshops der identitären Bewegung auf T-Shirts auftauchen.
Das Lambda-Symbol auch, ne, ist bei der identitären Bewegung das
Genau
Symbol,
das ist
ne?
wenigstens noch richtig geschrieben, aber da gibt es auch andere Begrifflichkeiten, die sind dann sogar falsch geschrieben. Also auf Griechisch, aber mit Pseudobuchstaben. Das kann man gar nicht. Man hat praktisch aus dem Griechischen einen Buchstaben gewählt, der vermeintlich so auswählen müsste, aber der ergibt gar nicht das Wort, wie Thymos, Thymos zum Beispiel. Also irgendwie so der brennende Ehrgeiz oder sowas ist, ja. Das wird dann halt auf diesen, wird halt falsch geschrieben. Ja, also es ist schon frappierend dann, wie dann sagen da ja auch in Unkenntnis der eigentlichen Umstände dann einfach sich der Sache angeeignet wird und es eben missbräuchlich angewandt wird.
Was würden Sie sagen, was sind die Sachen, in die man sich da so, warum rein imaginiert? Also warum taugt Sparta da so als Bild und was würden Sie dann als Historiker entgegnen, warum das vielleicht nicht so trägt?
Das sind vor allem Dinge, die wir jetzt schon mehrfach gesagt haben. Natürlich Militarisierung, Männerkult, Hypermaskulinität, auch so ein Hauch von Eugenik, ja, wie es hieß, ne? Das ist ja alles Teil des Zerrbildes, also vor allem das Zerrbild wird rezipiert. Und als Historiker würde ich dann eben immer wieder sagen, ja, aber, ja. Also es gab ein kriegerisches Narrativ in dieser Gesellschaft, aber es gibt auch immer etwas daneben, ja. Und ich will auch sagen, es gab irgendwie den Versuch, irgendwie die Kriegerkaste aufrechtzuerhalten, ja, aber da wurden keine Babys den Hügel hinuntergeworfen oder sowas, ja. Oder es gab eine zeitweilig existierende spartanische Hegemonie über Griechenland, aber auch die war von kurzer Dauer. Und am Ende, wie gesagt, geht dieses Gemeinwesen auch zugrunde, ja. Man könnte sagen, okay, es hat auch 300 Jahre Bestand oder vielleicht sogar 400 Jahre, relativ erfolgreich, aber es geht zugrunde. Ja, da ist man noch weit von einem tausendjährigen Reich entfernt. Vielleicht Full Stop, bevor ich mich hier in Details verwickle.
Ja, das finde ich ganz interessant, dass dieses Zerrbild dann, also man merkt immer, dass das Bild instrumentalisiert werden soll, wenn eben dann kein Interesse ist, das wirklich richtig durchzudenken. Also das haben wir jetzt auch beim Casting vom Christopher Nolan-Film gemerkt, da in manchen Rollen, wenn dann, weiß nicht, eine blonde, blauäugige Schauspielerin wie Sydney Sweeney zum Beispiel die Helena gespielt hätte, dann wäre es wahrscheinlich wiederum okay gewesen oder so.
Ja.
Also man hat dann immer diese Bilder, die man nicht möchte. Lupita Nyong'o macht das zum Beispiel in dem Film. Und das ist dann ganz schlimm und dann gibt es irgendwie einen riesen Aufschrei, wobei man auch sagen muss als Beobachter, dass man ja gar nicht mehr versteht im Internet, was ist jetzt wirklich ein Aufschrei, wie groß ist die Gruppe, die sich aufregt und so, weil das natürlich auch alles mit Bots und so weiter hochgejazzt wird. Aber das finde ich schon interessant, dass wir doch so eine starke Instrumentalisierung nicht nur Spartas, sondern eben der Antike auch an sich
Ohne Zweifel.
gerade haben und vor allem in rechten Kreisen und da aber das nicht darum geht, ah ja, da liegt ja die Wiege der Demokratie oder sowas oder der Philosophie oder so, sondern ja, da so eine irgendwie eine Archaik und so archaische Geschlechterrollen zum Beispiel dann auch gewollt werden. Aber zum Beispiel, dass es natürlich gerade in Athen auch eine sehr homosexuelle Gesellschaft war, zum Beispiel, das möchte man dann zum Beispiel nicht oder so, ne? Und also das sieht man dann immer so, dass es interessant ist, dass es genommen wird, um so eine lange Zeitlinie zu verdeutlichen. Und man imaginiert sich ja im Westen in der Geistesgeschichte eben ja auch dahin. Und gleichzeitig wird aber alles rausgeschrieben, was dann irgendwie doch nicht in das Bild passt. Und das ist wirklich tatsächlich interessant. Es gab ja neulich auch dieses, oder ist schon ein paar Jahre, glaube ich, her, aber dass es immer hieß, Männer denken so oft ans Römische Reich. Also ja, das ist schon, muss für Sie auch irgendwie faszinierend sein als Historiker, oder? Das immer wieder zu sehen, wie diese Bilder nicht nur von Sparta irgendwie wieder hochkommen und so seltsame neue Streitgegenstände werden.
Also tatsächlich hatte ich im letzten November gemeinsam mit einer Kollegin von der Freien Universität, der Babette Edelmann-Singer, einen Workshop veranstaltet, wo es um antike und neue Rechte ging, wo viele dieser Themen adressiert wurden. Parallel dazu hatte ich eine Übung an der Universität Humboldt unterrichtet, wo auch verschiedene Facetten, die Sie jetzt auch genannt hatten, thematisiert wurden. Zum Beispiel hatten wir eine Sitzung zum Thema, wie oft denken Sie ans Römische Reich? Also das ist schon nach wie vor Thema, weil die Antike ist aus meiner Sicht nicht mehr unpolitisch als solche. Sie war es wahrscheinlich auch nie. Aber wenn man es jetzt mal hart konstruktivistisch begreift, und das darf ich vielleicht im Philosophie-Podcast mal sagen, auch wenn da bestimmt auch die einen oder anderen Existenzialisten, Essentialisten und Ontologen dabei sind, die Antike als solche gibt es ja gar nicht. Die gibt es ja nur dadurch, dass wir uns immer wieder mit diesen Quellen, literarischen, materiellen Hinterlassenschaften befassen und unsere eigenen aktuellen Fragestellungen daran richten und dadurch immer wieder ein neues Bild der Antike generieren, das natürlich von unserer eigenen Gegenwart inspiriert ist und umgekehrt dann auch natürlich ein Stück weit auch die Antike in einen Einfluss auf die Gegenwart wieder hat. Ja, das hat man im Sonderforschungsbereich Transformation der Antike, auch Humboldt-Universität, sehr gut herausgearbeitet. Ja, also es gibt eine Rezensionskultur und es gibt eine rezipierte Kultur. Ja, und das steht in einer ständigen Wechselwirkung miteinander. Insofern spielt die Antike immer wieder eine Rolle auch in der Gegenwart und sie wird eben auch politisiert, im Guten wie im Schlechten. Jeder kann sich raussuchen, was das Gute und was das Schlechte daran ist. Man hat das gesehen in Diskussionen darüber, ob Kleopatra von einer schwarzen Darstellerin in einer Doku-Serie dargestellt werden durfte. Man sieht es aktuell darin, das war auch schon wieder ein paar Jahre her, ob Gal Gadot die Pharaonin Kleopatra als Jüdin spielen darf, ja, wo dann die muslimischen Ägypter heutzutage auf die Barrikaden gehen, gleichwohl Kleopatra aus einer makedonisch-griechischen Oberschicht gestammt haben dürfte, möglicherweise auch mit indigenen Einflüssen, lässt sich jedenfalls nicht hundertprozentig sagen. Man sieht es an der aktuellen Besetzung der Helena, wo nirgends geschrieben wird in der Odyssee, was sie für eine Haut- oder Haarfarbe oder Augenfarbe hätte. Man könnte ja umgekehrt argumentieren, sie galt als schönste Frau der Welt, weil sie so anders aussah. Ja, also was weiß ich, es gäbe ja unglaublich Möglichkeiten. Man muss nur bereit sein, sie denken zu wollen. Und ich glaube, das ist ein zentrales Problem. Denken wollen.
Das ist ein schönes Schlusswort und eigentlich merken wir jetzt, finde ich, dass diese ganze Antike für uns wieder so ein anderer ist, auf den wir uns wieder projizieren. Einerseits im Kontrast, ne, dass wir sagen, ah, da war es besser oder da war es schlechter und heute sind wir leider nicht mehr so oder glücklicherweise nicht mehr so oder eben da erkennen wir uns schon oder so, ne, da also sehen wir eine Linie und das ist eigentlich ja total spannend. Es ist einfach nur super nervig, dass das in so einem keifenden Kulturkampfmodus halt meistens irgendwie geschieht, weil eigentlich ist es natürlich spannend, sich zu fragen, wie war es mal, was sagen die Quellen? Und ja, was, wie vielschichtig lässt es sich auch deuten? Das ist schon spannend. Herr Degelmann, haben Sie noch irgendeinen vielleicht Lektüre-Tipp oder sowas, wenn man sich mehr mit Sparta beschäftigen möchte oder mit diesen Fragen auch zur Instrumentalisierung? Wo kann man weitermachen?
Also natürlich gibt es Legionen Einführungswerken zu Sparta. Da möchte ich jetzt kein einzelnes herausgreifen, auch wenn ein aktuelleres aus meiner Sicht aussteht. Da bräuchte es mal was Neueres. Die letzten vielleicht auch schon wieder 20 Jahre alt, aber total solide. Aber ich würde wirklich raten, es gibt einen sehr schönen Artikel des ehemaligen Princeton-Professors Michael Flower. Es sind nur ja, 20 Seiten vielleicht, wenn überhaupt, auf Englisch, aber eben nur 20 Seiten oder kürzer, zur Invention of Tradition, ja, also zur Erfindung von Tradition im alten Sparta, wo sehr pointiert einzelne der berühmten Institutionen herausgearbeitet werden, dass sie doch deutlich jüngeren Ursprungs sind, als es uns die Überlieferung häufig glauben lassen möchte. Und das finde ich eigentlich eine sehr spannende Lektüre, die eben auch nochmal zeigt, wie Überlieferung funktioniert und dass gerne so getan wird, als wäre alles uralt, aber vielleicht erst eine Erfindung der Gegenwart ist. Ja. Das Konzept Invention of Tradition kommt eigentlich vom so berühmten Sozialhistoriker Eric Hobsbawm. Der hat das dann beispielsweise für Schottenröcke mal durchgespielt, dass sie lange nicht so alt sind, wie man das glauben möchte und Braveheart schon gar keinen getragen hat. Ja. Und Michael Flower hat das Konzept, das Modell dann eben auf Sparta angewandt. Der Artikel ist halt auch schon ein paar Jahre, hat auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Und ich könnte jetzt auch gar nicht spontan sagen, in welchem Sammelband der erschienen ist, aber Michael Flower, Invention of Tradition, da wird man sicherlich fündig, wenn man einigermaßen seine Rechercheskills spielen lässt.
Genau, den findet man sicherlich online. Ja, ich habe es auch gerade hier gefunden. Ja, das ist natürlich ein total spannendes Thema, das uns auch in dem Podcast sicherlich noch öfter begegnen wird. Der Weihnachtsmann zum Beispiel und Coca-Cola, das sind ja auch so Sachen, die ganz interessant, also wie schnell das gehen kann irgendwie, ne, bis was auf einmal ein riesiges Phänomen ist. Herr Degelmann, vielen Dank, dass Sie nochmal mit mir gesprochen haben über Sparta und über die Mythen und die Frage, was ist da eigentlich dran und wie werden die instrumentalisiert. Hat großen Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank für die Möglichkeit. Hat mir auch mir großen Spaß gemacht.
Und ja, wir anderen hören uns dann hier in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Geister ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter. Und wenn ihr euch vorstellen könntet, ihn finanziell zu unterstützen, dann schaut mal nach auf steadyhq.com/geister. Ab 3 € im Monat erhaltet ihr jeden Monat eine Extrafolge und könnt Teil unseres Lesekreises sein. Schaut gerne mal vorbei. Hier waren Geister. Wir reden über Philosophie. Lasst euch nicht verjagen.